Ja, also vielleicht erst einmal noch das Ende dieses Aufsatzes, also über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. Ich erinnere nochmal vielleicht einfach daran, dass ja das eigentliche Thema, was mir besonders wichtig ist, und ich hatte ja da am Anfang von einem Aufsatz gesprochen, der eigentlich schon publiziert ist, aber ich habe immer noch nicht das Exemplar bekommen. Ich habe immer nur noch also handschriftliche Version, beziehungsweise nicht handschriftlich, das Typoskript. Und dieser Aufsatz also heißt Gedächtnis, Erinnerung, Überlieferung über Benjamins anthropologischen Materialismus, Anführungszeichen, nicht anthropologischer Materialismus. Das zeigt auch ein bisschen, was mich eigentlich hauptsächlich interessiert, ist also weniger diese frühe Phase der Sprachtheorie von Benjamin, als vielmehr die Wiederaufnahme sprachtheoretischer Überlegungen dann 1932, 33 vor allem. Daraus sind dann diese beiden Aufsätze vor allem entstanden, also die Lehre vom Ähnlichen und über das mimetische Vermögen. Und in diesem Zusammenhang eben spreche ich ganz dezidiert von einer anthropologischen Sprachtheorie bei Benjamin. Das ist eigentlich mein Hauptziel. Aber da die bisherige Benjamin-Forschung, insbesondere mein alter Freund aus Marburger Zeiten, Menninghaus, also besonders stark diese frühe Sprachtheorie in der Nachfolge von Adorno, Scholem, immer wieder betont haben, muss man natürlich dabei ansetzen, nicht? Auch andere, also Arbeiten zur Sprachtheorie von Benjamin, etwa Bettina Menke, nicht? Haben dort angesetzt, wobei natürlich Menke eher von Derrida herkommend die Aufgabe des Übersetzers in den Mittelpunkt gestellt hat, nicht? Also, Sie sehen ein bisschen in der Diskussion der Sprachtheorie von Benjamin verschiebt sich der Schwerpunkt immer weiter nach hinten. Das ist ein bisschen gegen die Tendenz, könnte man sagen, der Benjamin-Forschung in den letzten Jahren, die gerade nach der Veröffentlichung der Briefe sich auch um die Anfänge von Benjamin wieder gekümmert hat, nicht? Also Anfänge, Jugendbewegung und so weiter. Weil das natürlich noch nicht so in den Einzelheiten bisher bekannt war. Weil erst durch diese Briefausgabe das möglich war, sich genauer anzuschauen. Also, wie gesagt, noch einmal, dieser Aufsatz geht eigentlich zurück auf Vorträge, die ich gehalten habe während meines Sabbatjahres in Paris und so weiter. Also, insofern ist es so ein bisschen gedrängt, aber das ist also eine Sache längst abgeschlossen. Also, sozusagen nur als ein Backup der ganzen Geschichte. Also gehen wir doch zu dem Aufsatz. Ich wollte eigentlich ja nur den Anschluss finden und sagen, dass zum Beispiel 1933 Benjamin, nachdem er also die Lehre vom Ähnlichen geschrieben hatte, nachdem er die zweite Version über das mimetische Vermögen geschrieben hatte, hat er damals von Scholem ein Exemplar gewünscht, dieses frühen Sprachaufsatzes. Scholem sollte ihm sein Exemplar, das er in Jerusalem hatte, nach Ibiza schicken. Nicht? Scholem hat das gezögert, hat ein bisschen gewartet, weil er das Exemplar nicht aus der Hand geben wollte in Jerusalem. Warum? Ja, damals hat Scholem noch gedacht, er würde es schaffen, ihm vielleicht eine Professur in Jerusalem zu besorgen. Nicht? Und da war dieser Aufsatz natürlich bei den Zionisten besonders wichtig, weil ja so viele Anspielungen, wie wir gesehen haben, auf die Genesis drin sind. Nicht? Scholem hat ja auch versucht, das zu übersetzen ins Hebräische. Nicht? Ja, also das ist so ein bisschen der Anknüpfungspunkt. Gehen wir aber jetzt zu dem Aufsatz nochmal zurück. Vielleicht muss man noch einmal sagen, dass nicht nur also diese Bibel, man hat das oft dann mit dem Judentum in Beziehung gebracht, natürlich, Scholem war das ja auch ganz recht. Freilich, die Zitate aus der Bibel, das habe ich bisher versucht immer darzulegen, man kann natürlich darüber streiten, sind meiner Ansicht nach eher also im Sinne einer, naja, einer Abkürzung, einer letztlichen Abkürzung zu verstehen, in dem Sinne, dass er nicht umständlich die Letztbegründung seiner Argumente liefern will, sondern eben die Bibel gleichsam hier als Autorität so zitiert. Nicht? Das heißt natürlich nicht, in keinem Fall, das sollte klar geworden sein, dass es sich hier etwa um eine theologische Interpretation handeln würde, wie oft gesagt wurde. Das ist nicht Sprachtheologie. Vielmehr ist es eine Anleihe vielleicht bei der Romantik. Hammann, habe ich letzte Woche mal das Buch mitgebracht, Hammann, Humboldt, aber auch andere Theoretiker, die zunächst nichts direkt mit der Sprachphilosophie zu tun haben. Zum Beispiel Fichte. Fichte mit seiner Idee des Zeitalters der vollendeten Sündhaftigkeit. Also es gibt bei Fichte so eine Geschichtsphilosophie, in der ausgehend von der Idee des goldenen Zeitalters in der Romantik, ne, so verschiedene Zeitalter in ihrer Aufeinanderfolge dargestellt werden. Das alles soll natürlich in der romantischen Perspektive dazu ja, initiieren gleichsam, dass man die Gegenwart als Zeitalter der Entzweiung, als Zeitalter Sündhaftigkeit, so heißt es explizit schon bei Fichte, nicht, versteht, um die Gegenwart als Durchgang zu etwas Besserem zu verstehen. Nicht? Die Gegenwart als Durchgang zu etwas besser. Ich meine, diese Dreiheit der romantischen Geschichtsphilosophie ist sehr klar, nicht? Das haben wir noch bei Hegel, das haben wir natürlich in der Grundform etwa bei der Dialektik schon im Sinne von Aristoteles und der Rhetorik, also Dialektik, also These, Antithese, Synthese, nicht? So, diese Dreiheit, nicht? Also es gibt einen Zustand des Ursprungs, wie immer man den festsetzt, dort ist ungefähr das Ideal schon rein, wenn auch abstrakt, vorhanden. Dann gibt es eine, ja, wie soll man sagen, eine Entzweiung, Zerstörung, Degradierung, nicht? Und dann gibt es eine Umkehr, nicht? Oder Naivität, Sentimentalität, zweite Naivität. Etwa in der Terminologie Schillers etwa. Nicht? Es gibt verschiedene solcher Bestimmungen, nicht? Aber in der Regel kommen sie immer auf diese Figur zurück. Nicht? Also Ursprung, Zerstörung des Ursprungs, Wiedergewinnung, Restitution. Nicht? Also diese Dreiheit. Und das ist natürlich eine Figur, die hier bei Benjamin sehr stark auch da ist, obwohl keine dritte Stufe irgendwie anvisiert ist. Es gibt in diesem Aufsatz eigentlich keine Utopie. Wir werden sehen, dass vielleicht die Aufgabe des Übersetzers dann genau in diese Lücke hineingeht. Also, das heißt, die Beschreibung, die wir so lange jetzt verfolgt haben in diesem Aufsatz, nämlich also wie das schaffende Gotteswort, wie die namengebende Sprache des Menschen und also die stumme Sprache, die stumme Mitteilung der Natur, nicht? Wie die gleichsam einen sprachlichen Kosmos formieren, also im Idealen, nicht? Das ist ein Teil, das wäre sozusagen die Beschreibung des Ursprungs, der reinen Verhältnisse. Dann haben wir aber in der letzten Stunde ganz besonders jetzt den Zustand betrachtet, der nach dem Sündenfall, nach dem Sündenfall entstanden ist. Und das ist eigentlich die Beschreibung der Sprachzustände, wie sie Benjamin selbst auch in seiner Gegenwart natürlich vorfindet. Nicht? Deshalb ist es natürlich kein Widerspruch etwa gegen die Sprachtheorie. Also es ist natürlich ein Widerspruch, aber kein direkter Widerspruch gegen die Sprachtheorie etwa von Saussure, Arbitrarität des Zeichens, Konventionalität, nicht der sprachlichen Zeichen, sondern eine Erklärung dieses Zustandes, dass das eben genau der Zustand der vollendeten Sündhaftigkeit sei. Das ist die Gegenwart. Das ist die Gegenwart der Entzweiung, das ist die Gegenwart eben nach dem Sündenfall. Und wir haben ja genau beschrieben, welche Zustände dann herrschen. Also drei, erinnern Sie sich, letzte Woche, nicht? Die Sprache ist nur noch Mittelzeichen und existiert in der Vielheit der Zeichen, die nur noch konventionell irgendwie bestimmt sind. Das ist das Erste. Nicht? Also das ist sozusagen Sprachverwirrung, Instrumentalismus. Nicht? Arbitrarität und Instrumentalismus, könnte man sagen. Nicht? Instrumentalismus, Arbitrarität sind vielleicht diese zwei Bestimmungen und vielleicht auch Pluralität, könnte man noch hinzunehmen. Das ist das Erste. Das Zweite ist die verletzte Unmittelbarkeit, die restituiert wird durch die Magie des Urteils. Also das richtende Wort ist also die letzte Instanz. Und das hat natürlich sein Vorbild in der Bestrafung durch Gott, also Vertreibung aus dem Paradies. Der Baum der Erkenntnis ist sozusagen die Ironie, nämlich des Gerichts über den Fragenden, der eben über Gut und Böse Bescheid sein will, Bescheid wissen will. So, also Urteil, nicht? Zeichen, Urteil. Das erste ist das Zeichen, das zweite ist das Urteil, was herausgekommen ist. Und eben kein Namen mehr, nicht? Der Name ist verwirrt. Und das dritte, und das ist natürlich ganz wichtig auch, das ist das Recht, was daraus folgt. Recht und Abstraktion. Nicht? Das Gesetz, das abstrakte Gesetz, was sich installiert. Und allen Dingen nur noch Wert zumisst, aber kein Sein mehr. Nicht? Wert. Die Dinge werden gerichtet, gewertet, nach also Gut und Böse und so weiter. Nicht? Und das eben abstrakt. Das ist die Herrschaft der Abstraktion. Also könnte man sagen, Zeichen, Urteil, Abstraktion. Und das sind die drei Dinge, die aus diesem Sündenfall gefolgert werden. Und es ist leicht einzusehen, dass es natürlich die Bestimmungen der modernen Welt sind. Nee? Das heißt, das sind die Bestimmungen des Zeitalters der Moderne, des Zeitalters der vollendeten Sündhaftigkeit, wie Fichte gesagt hat und wie zur selben Zeit Lukács sagt. Georg Lukács. Ich meine, das vor allem etwas vor Benjamin, also 1885 geboren. Also der junge Lukács, also Seele und die Formen, Theorie des Romans, ist eigentlich in dieser Zeit, also in der Zusammenarbeit mit Max Weber in Heidelberg, vielleicht der interessanteste, unmittelbar vor Benjamin damals. Also, Sie wissen vielleicht, bei Lukács hat das die Form einer Theorie des Romans angenommen. Der Ursprung ist das Epos, dort gibt es ein goldenes Zeitalter, Heldentum, Immanenz des Sinnes und all diese Bestimmungen, die da auftauchen, nicht eigentlich ganz ähnlich wie bei Benjamin, diese Bestimmung des Namens, nicht im Verhältnis, in der Abkunft vielmehr vom also schaffenden Wort Gottes. Nicht? Und dann bei Lukács, der Roman ist für Lukács eben genau diese transzendentale Obdachlosigkeit, sagt er. Transzendentale Obdachlosigkeit. So heißt das Wort bei Lukács. Das ist eigentlich genau ein anderer Terminus für das Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit. Für das Individuum nämlich, also für den Einzelnen, nimmt es die Form dieser transzendentalen Obdachlosigkeit an. Das heißt, es gibt keinen Rat mehr, es gibt keine, also, ja, wie soll man sagen, keine Orientierung eigentlich mehr. Jeder muss selbst die Orientierung finden. Und das ist die Form des Romans, sagt Lukács. Die Suche à la recherche. Natürlich zur selben Zeit schreibt Proust à la recherche du temps perdu. Also auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und die meisten Romane sind tatsächlich Suchen. Man sucht etwas. Die Suche des Helden ist der Roman, sozusagen. Ulysses oder so weiter. Alle großen Romane eigentlich. Also hier gibt es natürlich sehr, sehr viele Parallelen, nicht? Also das ist nicht, Benjamin steht hier nicht alleine, das ist also völlig unsinnig, das so zu sehen. Ne? Also er steht in dieser Wiederaufnahme der Romantik natürlich. Und zwar jetzt nicht der Romantik, wie so oft geschehen, als eine Gefühlsduselei, nicht? Also, oder als Nationalismus oder als Retheologisierung, das sind alles Tendenzen der Romantik, wie man sie also natürlich im 19. Jahrhundert immer wieder gesehen hat. Nehmen wir nur einige Beispiele, Rilke, also dieses Fühlen und so weiter, von der Empfindsamkeit her, ein Wiederaufnehmen, Neoromantik. Dann natürlich Richard Wagner, nicht? Aufnahme des mittelalterlichen Stoffes im Sinne einer pangermanischen Mythologie, nicht? Und solche Dinge. Das sind alles romantische Tendenzen natürlich. Freilich, worum es jetzt geht beim jungen Lukács, worum es geht beim jungen Benjamin, ist sehr viel mehr eigentlich eine Wiederaufnahme eben frühromantischer Tendenzen. Im selben Moment wird natürlich im George-Kreis Hölderlin entdeckt, wird Jean-Paul entdeckt. Das heißt, mit Jean-Paul wird die Allegorie entdeckt. Mit Hölderlin also wird, ein gewisser Heroismus und eine gewisse, sehr viel strengere Bezugnahme auf die Antike, auf die griechische Antike wieder entdeckt. Nicht? Und das steht natürlich im Kontext hier. Nicht? Frühromantik, das ist der Punkt. Also nicht Heidelberg, nicht? Sondern Jena, ganz dezidiert. Nicht? Das ist der Punkt hier, um den es geht. Und gerade in dieser Hinsicht ist natürlich Lukács, also in dieser Hinsicht, der junge Lukács, sehr, sehr wichtig. Obwohl das von Benjamin so nie genannt wird, aber man kann nur darauf verweisen, dass Benjamin natürlich bei Rickert auch gelernt hat, Neukantianismus, südwestdeutsche Schule, und da hier ist natürlich dann der Kontakt absolut gegeben, nicht zu Max Weber-Kreis und eben zum jungen Lukács. Also das nur so ein bisschen zum Situieren des Ganzen, nicht? Sehr auffällig Geschwätz-Narretei worüber wir zuletzt gesprochen haben. Nee, das sind eigentlich genau Bestimmungen, die auch bei Lukács in dieser Weise vorgebracht werden. Nicht? Also wenn er etwa von Don Quixote schreibt, nicht? Die Narrität des Don Quixote in der Theorie des Romans etwa. Nicht? Ja, also das vielleicht ja nur noch einmal zu dieser Situierung und zu dieser Frage von Theologie und sehr viel stärker eben ist hier meiner Meinung nach zu sehen die Wiederaufnahme eben von ja, Theoriekonzepten, wie auch immer, verwandelt und bis zur Unkenntlichkeit verwandelt bei Benjamin. Wobei natürlich nicht zu übersehen ist, dass in derselben Zeit, also wir haben darüber gesprochen, Buber, nicht Ablehnung Benjamins bei Buber mitzuarbeiten. Nicht? Eben genau deshalb, weil Instrumentalisierung der Sprache im Dienste einer politischen Ideologie, wenn auch des Zionismus, vielleicht wie berechtigt damals auch immer, nicht? Also mindestens des Kulturzionismus, nicht? Hat Benjamin abgelehnt. Nicht? Stattdessen also ist für ihn sehr viel wichtiger, also eine Art theoretischer Grundlagenarbeit. Nicht? Theoretische Grundlagenarbeit. Was ist Sprache, was also ist zum Beispiel Überlieferung? Das wird das zentrale Thema für Benjamin. Was ist Überlieferung? Was ist Tradition? Bis hin dann später zu Kafka. Das ist vielleicht der durchgehende Bezug, wenn es denn einen solchen gibt bei Benjamin, also zum Judaismus, die Frage der Tradition. Was ist eigentlich überliefert? Oder was ist das, was eigentlich überliefert worden ist noch? Was ist da eigentlich noch da? Und ich meine, das wird natürlich spannend in dem Punkt, wenn man sieht, dass eigentlich der Zionismus ja auch eine letzte Figur des Nationalismus eben ist. Also nicht anders als der Pan-Germanismus, als der Panslavismus, als diese ganzen Nationalismen, die also im 19. Jahrhundert und ja, Ende des 19. Jahrhunderts für den Zionismus entstanden sind, nicht als Spätgeburten. Natürlich der Panarabismus kommt noch später. Nicht? Mit dem haben wir ja noch bis jetzt zu kämpfen. Nicht? Aber das wäre ein anderer Schauplatz. Gleichwohl, ja, es ist schon wichtig, so diese Situierungen eben vorzunehmen, weil sonst solche Einseitigkeiten entstehen. Ja, aber vielleicht jetzt zurück noch einmal zum Aufsatz. Machen wir jetzt das Ende, dann können wir dann in die Diskussion auch eingehen. Also, das ist natürlich jetzt der Dreh des Aufsatzes, nicht? Dass wir jetzt plötzlich nach dieser langen Vorbereitung, wo gesprochen wurde von einem gleichsam idealen Zustand der Sprache, nicht? Gleichsam von einer kosmischen Ordnung der Sprache, nicht? Sind wir jetzt hineingetaucht in die Zerrissenheit, in den Sündenfall, in dieses postparadiesische eben Wesen der Sprache heute. Und nun also, ja, gibt es hier so einige Konsequenzen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wir werden diese Konsequenzen natürlich ganz besonders dann in dem Buch über das Trauerspiel natürlich erfahren. Nicht? Über Allegorie und Stummheit und Leiche und all das. Das ist eigentlich genau die Beschreibung dieses heillosen Zustandes, am Beispiel eben des Trauerspiels. Nicht? Trauerspiel deshalb ja besonders interessant. Benjamin wollte ja eigentlich zunächst über Calderón schreiben. Calderón de la Barca, also den spanischen Dramatiker. Das spanische Theater wäre sicher sehr viel interessanter gewesen, wahrscheinlich, als das deutsche Theater. Nicht? Also vom ästhetischen Gesichtspunkt kann man das eigentlich gar nicht vergleichen, nicht? Das spanische Theater ist damals absolut führend, könnte man sagen, im Siglo de Oro, also im goldenen spanischen Zeitalter. Lope de Vega, Calderón, solche Leute, nicht? Das deutsche Theater, die schlesischen Dramatiker dagegen sind eigentlich ziemlich, man sucht gerade mal die deutsche Sprache. Luther hat was vorgegeben, aber wie soll man jetzt daraus etwas Poetisches machen? Der Zustand der deutschen Sprache ist damals eigentlich ziemlich, noch unentwickelt. Warum? Weil die deutsche Klassik erst 100 Jahre später kommt. Erst mit Lessing, Goethe, Herder und so weiter gibt es überhaupt eine deutsche Literatursprache. Nicht? Bis dahin gilt, was Friedrich II., Frederik Dö gesagt hat, also der preußische König, nicht? Also ich spreche mit meinesgleichen Französisch, mit Gelehrten Latein, mit Dienstboten und Pferden spreche ich Deutsch. So hat er damals gesagt. Ja. Also das war der Zustand der deutschen Sprache, nicht? Vor 1750. Das heißt, es gab eben keine in diesem Sinne Hochsprache. Und die deutsche Klassik ist eben später gekommen, mit am spätesten in Europa. Italien hat seine Klassik schon im Mittelalter. Petrarca, Dante, nicht? Boccaccio. Frankreich hat seine Klassik, also mit Racine, mit Molière und also Corneille zum Beispiel, nicht? Spanien habe ich schon genannt, nicht? Don Quixote, Lope de Vega, Calderón. England, Marlowe, Shakespeare, nicht? Also Deutschland kommt sehr spät, eben aus der natürlich besonderen politischen Situation auch heraus. Der 30er Krieg, 30 Jahre lang Krieg, die Reformation haben Deutschland natürlich sehr, zurückgeworfen. Nicht? Außerdem muss man sagen, dass eben mit der Entdeckung von Amerika Deutschland auch aus dem Zentrum gefallen ist. Plötzlich die ökonomischen und die also auch intellektuellen, zivilisatorischen Entwicklungen sind im Westen gelaufen. Nicht? England, Frankreich. Nicht? Also wegen der Orientierung zu Amerika, auf den Atlantik hin. Und die alte Achse Italien-Deutschland, Hanse, Ostsee, hat verloren dadurch. Nicht? Zum Beispiel Städte wie Rothenburg. Also, wenn Sie Rothenburg besuchen, dann freuen Sie sich, wunderbar, eine mittelalterliche Stadt. Aber fragen Sie, warum? Warum ist Rothenburg so unverändert geblieben? Naja, weil es eben plötzlich im 16. Jahrhundert bedeutungslos wurde. Ne? Und deshalb sind die alten Häuser geblieben. Dagegen, die Wirtschaft ist nach Flandern, nach England, nach Frankreich, Portugal, Spanien und so weiter gezogen. Ne? Also das sind natürlich so Entwicklungen. Ja, also Trauerspielbuch Benjamin zurück. Das ist eigentlich immer noch die beste Beschreibung dessen, was hier relativ kurz angegeben wird als diesen Zustand nach dem Sündenfall. Denn also diese schlesischen Dramatiker sind ja in einer besonderen Situation. Warum? Schlesien war zunächst katholisch, nicht? Also österreichisch. Dann ist es preußisch geworden. Nicht? Das heißt, dort treffen Katholizismus, Protestantismus, also Reformationskonflikt sehr genau aufeinander. Nicht? Und von daher also ist natürlich die Leiche, wie Benjamin sagt, das Emblem dieser Trauerspiele. Nicht? Also nicht der Tod, sondern die Leiche. Also das Sterben, der Tod wäre ja auch wunderbar, nicht? Also, aber nein, es ist die Kontemplation dessen, was bleibt, nicht? Wenn das Leben gegangen ist. Das ist ein Unterschied. Leiche ist nicht tot. Nicht? Wenn die Leiche im Vordergrund steht, ist das was ganz anderes als der Tod. Nicht? Gut, aber das nur als Hinweis. Also wichtig ist Trauer. Trauer. Stummheit, Trauer, Klage. Diese drei Dinge. Stummheit, Trauer, Klage. Das wird in den Vordergrund gerückt. Woher kommt das? Ja, also die Natur, und das ist wichtig, nicht? Ist nun anders stumm als vormals. Das kann man leicht sehen. Vormals hat der Mensch ja die Stummheit der Natur als andere Mitteilung, eben Sprache der Natur, aufgenommen und übersetzt in die Namenssprache. Nicht? So der Vorstellung von Benjamin nach. Jetzt aber funktioniert das nicht mehr. Warum? Natur und Mensch stehen sich fremd gegenüber. Ja, der Mensch ist sozusagen auch seinem eigenen Körper fremd. Eben Leiche, nicht? Fremd. Die Maschine, der Geist in der Maschine, Descartes zum Beispiel, nicht? Das ist der Begriff für die Neuzeit. Der Geist in der Maschine. Also da ist so eine Maschine, der Körper fremd, aber hat mit mir eigentlich nichts zu tun, was ist das? Ne? Und darinnen ist so ein Geist, der produziert. Ne? Also res cogitans gegen res extensa. Also cogitans denken, extensa geometrisch, also alles, was ausgedehnt ist. Ne? Alles, was man messen kann, was man wiegen kann, was man, ja, gehen Sie hin zum Arzt, zuerst werden Sie gemessen. Puls wird gemessen, gewogen, wie groß, wie schwer und so weiter. All das. Da wird deutlich, also res extensa im Sinne von Descartes. Also, der Körper sagt nichts mehr, sondern er wird gemogen, gemessen, er wird sozusagen besprochen, beschrieben und so weiter. Aber von ihm aus eigentlich, diese Rezeptivität ist verloren gegangen. Und von daher natürlich die Bedeutung der Klage oder das Wahrnehmen der Klage. Benjamin gesagt, die Natur würde nur noch klagen, wenn die Pflanzen sozusagen im Wind sich wiegen, dann ist das eine Klage. Und nur noch also bruchstückhaft, nur noch vereinzelt gibt es vielleicht eine Rezeptivität bei den Poeten, das überhaupt wahrzunehmen. Also das ist der Zustand. Und ein anderer Begriff taucht hier noch auf, nämlich Überbenennung. Das habe ich ja schon angedeutet. Die Dinge werden jetzt beschrieben von den Menschen. Also ihnen werden unterschiedliche Theorien, Anschauungen zugeordnet und so weiter. Nicht? Und das führt dazu, dass also sie überbenannt und überbestimmt sind. Das heißt, es gibt nicht nur einen Namen, sondern es gibt eben viele Namen für dasselbe. Und zwar sowohl in einer Sprache als auch im Verhältnis von mehreren Sprachen. Also zum Beispiel, es gibt eben, heute würde man sagen, verschiedene Diskurse, die eben je verschieden über eine Sache reden. Das ist auch Überbenennung, Überbestimmung. Aus verschiedenen Perspektiven wird ganz anderes also zu einer Sache gesagt. Das alles also führt zum Verstummen. Die Natur verstummt. Sie verstummt. Und von daher natürlich kommen solche Figuren dann in Trauerspielbuch wie Melancholie, Allegorica, nicht diese Ponderación Misteriosa, also diese ja, Spanisch, diese mysteriöse oder diese geheimnisvolle Betrachtung, nicht? Oder Meditation eigentlich. Ponderation ist eigentlich Meditation, könnte man sagen, nicht? Des Melancholikers, der also vor dem Totenkopf stundenlang so, ne, den betrachtet, zum Beispiel. Ja, also überbenannt, überbestimmt. Und in dieser Situation natürlich kommt jetzt mindestens ein kleines Zeichen der Rettung vielleicht, eine Idee der Rettung, nämlich Übersetzung. Hier tritt Übersetzung in ihre Rechte. In dieser heillosen Situation, in diesem heillosen Durcheinander, tritt gleichsam die Aufgabe des Übersetzers auf. Und das ist ja sehr interessant, dass eben am Ende dieses Aufsatzes schon die Aufgabe des Übersetzers erscheint, die dann explizit dieser Aufsatz, der vor den Baudelaire-Übersetzungen dann platziert wurde als Einleitung, explizit angeht. Wie kommt also hier jetzt der Begriff der Übersetzung in den Aufsatz hinein? Also vielleicht hier, wir haben, also soweit habe ich das ein bisschen resümiert, also Überbestimmtheit, Überbenennung, man könnte heute hinzufügen Überinformiertheit, ne? Über, alles über. Oder Surexposition, Baudrillard zum Beispiel, ne? Also in der französischen Theorie, also heute ist zu viel ausgestellt, alles ist ausgestellt, verstellt den Blick. Ne? Man muss nur an einer Autobahn fahren, überall gibt es Schilder, man sieht fast keine Landschaft mehr, ne? Vor lauter Schilder. Ne? Oder im Internet machen Sie eine Page auf, Pop-up überall, man will eigentlich nur ein Wort suchen, aber es gibt ein wahres Gewitter von also Advertisements und so weiter. Also das ist auch so eine Überbestimmtheit, Überinformiertheit, Überbesetzung, ne, des sehr geringen also Raums. Das ist natürlich eine spannende Frage, Aufmerksamkeit. Eine aktuelle Theorie der Aufmerksamkeit wäre eigentlich hier aufgerufen, nicht? Um mit diesem Phänomen so eigentlich mal genauer sich zu befassen. Ja, ja, vielleicht nur am Rande, ich habe letztes Jahr im November in Berlin genau zu dem Thema einen Vortrag gemacht, damals auf der Benjamin-Tagung. Also Information und Aufmerksamkeit, das ist eigentlich so die Fragestellung dann. Also wenn sozusagen diese Ressource Aufmerksamkeit so knapp ist, dass alle darum kämpfen, nein, ich, hört mir zu, nein, mir, nicht? Und so weiter. Und eigentlich das Recht auf Aufmerksamkeit heute als ein Kapital verhandelt wird. Wenn ich Star bin, wenn ich VIP bin, dann habe ich sozusagen dieses Kapital Aufmerksamkeit. Nicht? Das heißt, ich habe das Recht, dass die anderen mir zuhören, zum Beispiel. Nicht? Und solche Stars gibt es natürlich, Sloterdijk und so weiter, nicht? Die sich dann in den Medien so profilieren. Nicht? Das ist eigentlich heute so die VIP-Kultur. Beckenbauer braucht zum Beispiel keinen Personalausweis. Er kommt überall durch. Ne? Also man braucht nur sein Gesicht zu zeigen. Das ist eigentlich so wie... Ne? Das ist eigentlich heute so in dieser Medienwelt so eines der wichtigsten eigentlich Kapitalien, die man haben kann. Das ist wichtiger als ein hohes Bankkonto oder nicht oder sonst was. Also Ökonomie der Aufmerksamkeit und so weiter. Also das wäre hier natürlich im Zeichen dieser Überbestimmtheit, Überinformiertheit, Überbenennung schon angeklungen. Freilich bei Benjamin nimmt es erst nochmal eine andere Wendung. Er schreibt also hier, es gibt eine Sprache der Plastik, der Malerei, der Poesie. so wie die Sprache der Poesie in der Namenssprache des Menschen, wenn nicht allein, so doch jedenfalls mit fundiert ist. Ebenso ist es sehr wohl denkbar, dass die Sprache der Plastik oder Malerei etwa in gewissen Arten von Dingsprachen fundiert sei. Dass in ihnen, und jetzt kommt der Begriff, eine Übersetzung der Sprache der Dinge in eine unendlich viel höhere Sprache, aber doch vielleicht derselben Sphäre vorliegt. Es handelt sich hier um namenlose, unakustische Sprachen, um Sprachen aus dem Material. Dabei ist an die materiale Gemeinsamkeit der Dinge in ihrer Mitteilung zu denken. Übrigens ist die Mitteilung der Dinge gewiss von einer solchen Art von Gemeinschaftlichkeit, dass sie die Welt überhaupt als ein ungeschiedenes Ganzes befasst. Also hier kommt noch einmal eigentlich der Ausgangspunkt von Benjamin. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt seiner ganzen Sprachtheorie hier. Er geht davon aus, dass es eine Gemeinschaftlichkeit gibt, nämlich aller Wesen, aller Sprachen, dass es so etwas geben sollte, wie griechisch gesprochen, einen Kosmos. Kosmos. Wir sind alle sozusagen in diesem Kosmos darinnen. Natürlich kann man sofort sehen, das große Thema 1916, das ist Gemeinschaftlichkeit. Die Frage nämlich, wie in dieser zersplitterten Gesellschaft so etwas möglich ist wie Gemeinschaft oder Gemeinschaftlichkeit. Das ist das große Thema. Das große Thema bei Max Weber, das große Thema bei Lukács. Natürlich kommt es von Tönnies, also 1885, 86 glaube ich, Ferdinand Tönnies hat so ein ganz wichtiges Buch geschrieben, Gemeinschaft oder Gesellschaft. Nee? Also Gesellschaft und Gemeinschaft sind nicht dasselbe. Gesellschaft ist in diesem Verständnis genau das, was den Rechtszustand, also des abstrakten Rechts, zum Beispiel Demokratie, nicht ausmacht. An diesem Punkt wird auch Carl Schmitt natürlich einsetzen. Nicht? Carl Schmitt macht nichts anderes, als dass er Gemeinschaft statt Gesellschaft. Dasselbe macht Heidegger, dasselbe, das ist eigentlich eine der wichtigsten Fragen in der damaligen Zeit. Man kann zum Beispiel so etwas wie Nationalsozialismus kann man eigentlich nicht adäquat fassen, wenn man nicht an diesem Punkt zum Beispiel ansetzt. Also natürlich auch gerade in Japan, das ist genau das nicht. Eigentlich bis heute ist der Versuch da. Nicht diese Gesellschaftlichkeit so zu umgehen, nicht durch eine andere Konzeption, nicht durch das ist natürlich Romantik, nicht? Das ist natürlich Romantik. Also, denn das ist ja auch schon die Hauptfrage, die dann zurückweist in diese Romantik, nämlich statt des Zustandes der Zerrissenheit, der Bürgerlichkeit, wie man damals gesagt hat, oder des Kantianismus, also dafür steht Kant natürlich, zu Formen der Versöhnung, der Synthesis, also meistens aus einem gewissen Ursprung, der ganze Begriff des Volkes im Deutschen hat keinen anderen Sinn. Nicht? Das Volk ist genau diese Idee. Nicht? Das Volk als sozusagen nicht Gesellschaft, sondern Gemeinschaft. Nicht? Das ist eigentlich eine ganz wesentliche Komponente. Und ich meine, hier ist natürlich klar, dass man hier sofort die Diskussion Nation-Volk beginnen müsste. Französisch Nation, Zivilisation, Deutsch Volk, Kultur und so weiter. Thomas Mann zum Beispiel auch. Aber Gemeinschaftlichkeit, diese Idee in diesem begrenzten Kontext Sprache ist für Benjamin hier natürlich besonders wichtig. Aber dieses Band ist ja zerrissen. Ne? Sie ist nur als eine Idee gegenwärtig. Nicht? Es sollte Gemeinschaftlichkeit sein. Nicht? Ja. Aus dieser nicht de facto, ne, sondern nur gleichsam de jure, also im Sinne von Benjamin, de jure heißt Rechtmäßigkeit, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Man kann ja denken, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Da kommt das hinein. Also eigentlich sollte sozusagen dieser Kosmos der Sprache existieren. Eigentlich sollte ein gemeinschaftliches Gefühl aller Kreaturen existieren. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Nee, aber Benjamin sagt das so nie. Eigentlich vermeidet er. Nee? Aber sozusagen indirekt sagt er das. Ne? Also indirekt. Weil das Ideal kann man niemals direkt bezeichnen. Sondern nur sozusagen in der Defizienz. So. Also nur im sozusagen Bruchstück kann man eigentlich das Ganze schemenhaft zeichnen. Das ist ja genau dann diese Allegorie-Konzeption. Aber indem er solche Begriffe verwendet, zeichnet er das vor. Also Gemeinschaftlichkeit ist eine Ruine heute. Gemeinschaftlichkeit ist ein Bruchstück nur. Aber trotzdem, es gibt sozusagen diesen Namen oder dieses Wort und man müsste dieses Wort als Namen wieder entziffern. Dann käme man sozusagen dazu. Und das ist ja so die Strategie, die Benjamin einschlägt. Nicht? Aber hier taucht das auf. Ne? Und der Begriff also der Übersetzung wird, oder die Aufgabe der Übersetzung wird also die Möglichkeit, mindestens der versuchsweisen Rekonstitution nicht, dieser Gemeinschaftlichkeit der Sprache zum Beispiel. Nicht. Und das ist die Aufgabe des Übersetzers, ganz knapp gesagt. Nicht. Das ist eine Aufgabe, wiederum. Das ist keine Erfüllung. Nicht. Es ist Aufgabe. Aufgabe heißt, es ist nicht erfüllt. Es ist eben Aufgabe. Ne? Etwas ist aufgegeben, also nicht gegeben. Ne? Das ist ein Unterschied. Etwas ist aufgegeben, nicht gegeben. Das heißt, die Übersetzung der Sprache der Dinge in diese Sprachen, die übrig geblieben sind, in ihrer Zerstreutheit, in ihrer Zerstörtheit, nicht? Also man muss immer gleichsam bruchstückhaft arbeiten, ohne je das Gesamt gegenwärtig zu haben. Nicht? Das ist natürlich eigentlich sehr anti-aristotelisch. Nicht? Also in der griechischen oder überhaupt europäischen Perspektive haben wir immer zum Beispiel den Bilderrahmen. Ne? Also wir haben immer erst einmal einen Überblick. Und erst in diesem Ganzen werden dann die Details platziert. Also es gibt immer sozusagen eine Komposition, die von einem imaginären, vorgegriffenen, hermeneutisch vorgreifenden Ganzen ausgeht. Ne? Man hat natürlich oft gesagt, ja, zum Beispiel in der japanischen Ästhetik ist es anders. Nicht? Man geht vom Detail direkt aus. Natürlich, die Kritik ist sofort da, ja, es gibt keinen Überblick. Es ist alles durcheinander. Das ist eine interessante Diskussion gewesen vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit der Postmoderne. Manche haben gesagt, also hier in Japan, ja, die Postmoderne ist in Japan immer schon da gewesen. Das sag ich, ja. Also das gelobte Land der Postmoderne, sozusagen. Ne? Wie in dieser Fabel mit dem Maulwurf. Ne? Ne? Also da gibt es ein Rennen mit den Maulwurfhaufen. Der eine bleibt sitzen, ne, und die anderen rennen und dann sagt er, ich bin schon da. Ne? Also er hat sich nicht bewegt. Die anderen sind gerannt. So. Aber ich meine, es ist natürlich ein fundamentaler Unterschied, ob man die Postmoderne oder so etwas, was man nennen könnte Postmoderne, ob man diese gleichsam als Endprodukt eines langen Prozesses erreicht hat oder ob man diesen Prozess nie gemacht hat. Das ist ein fundamentaler Unterschied natürlich. Also das ist natürlich nicht dasselbe, obwohl ja gewisse Erscheinungen gleich sein mögen, nicht natürlich. Aber das ist wieder eine andere Frage. Ne? Aber jedenfalls die Erkenntnis, und jetzt geht Benjamin auf die Kunst natürlich besonders ein, das wird ja schon deutlich, weil in der Kunst eigentlich am ehesten noch solche Überreste aufzufinden sind. Also Ausdruck ist Einsprengsel, nicht also Splitter, 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 nicht ein Splitter, nicht etwas Zerbrochenes. Das kann man da finden. Also in der Poesie, in der Malerei, in der Musik, also überall da, in der Plastik, wo also versucht wird, so eine Rezeptivität für die Natur etwa oder für die Welt, wie immer man das eben sagen will, nicht, noch zu bewahren. Nicht. Deshalb setzt natürlich Benjamin auch jetzt an dieser, ja, an diesen Kunstsprachen an. Nicht? Also von daher ist die Ästhetik halt das entscheidende Feld. Und später werden wir sehen, auch die Wahrnehmung natürlich noch viel deutlicher. Also Kunstwerk aufsetzt später, Wahrnehmung wird das zentrale Thema dann, nicht? Geschichte der Wahrnehmung. Also von diesem Punkt an wäre es jetzt natürlich nochmal wichtig zu fragen. Es gibt ja Konzeptionen, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Zum Beispiel Onomatopoesie. Onomatopoesie, das heißt auch in der Romantik, man hat gedacht, dass der Name oder das Wort, sagen wir das Wort, irgendetwas zu tun hat mit dem Ding oder dem Gegenstand, den es bezeichnet. Ne? Ja. Also zum Beispiel das Wort Freude. Freude, schöner Götterfunken. Ne? Also zum Beispiel in diesem Schiller-Gedicht. Ne? Freude ist sozusagen tatsächlich etwas, ein Ausbruch. Ne? Also das ist onomatopoetisch. Ne? Oder die Vögel singen. Singen, das sei dem Vogelzwitschern nachgebildet und so weiter und so weiter. Zwitschern, flüstern und solche Dinge. Nicht? Also in der Sprache nimmt man gewisse Qualitäten der Dinge auf. Ne? Das nennt man so Onomatopoesie. Also da sagt man praktisch, dass im Ding bereits das Wort vorgebildet sei. Das heißt, das Wort sei nicht beliebig, nicht arbiträr, sondern es sei durch das Ding selber so motiviert. Nein, ich meine, das ist natürlich ja eine alte Geschichte, mimetische Sprachtheorie, Sokrates, Kratilos, also bei Platon der Dialog, Sokrates und Kratilos. Also damals schon in der Antike, Kratilos vertritt so eine These. Das ist partiell sicher richtig. Ne? Partiell sicher richtig. Aber es hat sich als nicht durchführbar erwiesen, so eine ganze Sprache zu erklären. Obwohl man das in der Romantik versucht hat. Also durch Völkerpsychologie hat man auch versucht, so bestimmte Qualitäten einer Sprache so mit dem Charakter der Leute zu erklären und all diese Dinge mit der Natur und so fort. So ein bisschen Milieutheorie dann auch. Oder, naja, also, bis ins 20. Jahrhundert etwa, also in Japan hinein, nicht? Wie heißt er denn? Fudo. Mit dieser Fudo-Theorie. Japanischer. Ja, Fudo. Nicht Fudo. Fudo. Ja, ne? Also solche Überlegungen. Ne? Aber das hat sich als nicht tragfähig erwiesen. Also vom Ding, also das Wort wäre schon im Ding enthalten. Andere Möglichkeit, das Ding ist schon im Namen enthalten. Also, das Ding ist schon im Namen enthalten. Das sind, man nennt das also Onomaturgie. Das sind meistens so also mytho-religiöse Erklärungen der Sprache. Nicht? Aber auch das ist nur also punktuell realisierbar, nicht? Also dass praktisch das Ding selber aus dem Namen hervorgegangen sei. Ich meine, die hauptsächlichste Theorie, die man dafür hat, ist natürlich die Scholastik. Thomas von Aquin. Also, das heißt, der Begriffsrealismus. Also im Begriff sind bereits die Dinge enthalten, die sie bezeichnen. Das ist so das scholastische System. Also weil eben Gott als Logos begriffen wird und sozusagen die Entelechie, also der Ausfluss aus dem Wort, dem Begriff, sind die Dinge überhaupt nur. Also diese Konzeption. Also das ist natürlich nur in einer strengen Religion oder einer strengen Theologie überhaupt möglich. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern im Koran etwa so etwas noch gedacht wird. Das Koran ist eben nicht so sehr auf Logos fundiert. Naja, also das sind nur so andere Möglichkeiten von Sprachkonzeptionen, die aber alle nicht so sehr sich durchgehalten haben, sei es also von poetischer Seite, poetischer Absolutismus oder, wenn man so will, theologischer Absolutismus. Das wäre so diese Geschichte. Ja. Am Ende des Aufsatzes wird noch einmal alles zusammengefasst, aber es kommt eigentlich nichts Neues hinzu. Deshalb könnte man eigentlich die Darstellung des Aufsatzes hier abbrechen. Vielleicht noch einmal sagen, dass es eben, also das Wort, wenn man das nimmt als das Allerallgemeinste, dann gibt es Wort, Zeichen, Name, Urteil. Also Wort wäre, sagen wir mal, Gottes Wort als hundertprozentiges Wort. Wort. Wort ist das sozusagen der Überbegriff. Dann gibt es Name, wie er eventuell noch im Sinne des Eigennamen existiert. Mein Name ist, kommt mir zu. Er bezeichnet nur mich, nichts anderes im Idealfall. Ne? Das wäre so die Idealvorstellung des Eigennamens. Ne? Dann Zeichen. Zeichen, das ist natürlich der allgemeinste, heute abstrakteste Begriff. Zeichen, ja, Konventionalität, Arbitrarität, Pluralität und so weiter, haben wir alles dabei. Dann Urteil. Also dort, wo das Wort pragmatisch wird oder performativ wird. Denn das Urteil ist immerhin das, was es tut. Es sagt das, was es tut. Also der Richter sagt, ich verurteile Sie, Herr Libby, zu 30 Monaten Gefängnis. Heute zum Beispiel. Das ist performativ, das Wort. Also deshalb Urteil ist noch einmal eine besondere Qualität eben des Wortes. Freilich, das hat natürlich mit dieser Problematik der Abstraktheit und so weiter schon zu tun. Also das sind nur noch mal die Begriffe, die da eine Rolle spielen. Ja. Und da all das also sollte jetzt eben ineinander übersetzbar sein, damit man aus dieser heillosen Situation etwas retten könnte. Ja. Was gibt es dazu? Also, weiß ich, Einwände, Fragen. Ich habe hier so einen kleinen Zettel, den habe ich einfach mal aus dem Internet. Das sind Sprachen, die alle im Internet, also mit XP irgendwie darstellbar sind. Die heutigen also Sprachen. Ne? Also so viele Sprachen gibt es mindestens im Internet. Also natürlich gibt es noch viel mehr, aber Sprachen sind am Aussterben. Also es gibt einen Kollegen, Florian Kulmas, der jetzt im Augenblick am Deutsch-Japanischen Institut als Direktor tätig ist, also an dem sogenannten Siebold-Institut. Und der hat sich eigentlich seit seiner Karriere gleichsam immer mit diesen Fragen beschäftigt. Also Pluralität der Sprachen, Aussterben der Sprachen, Ökonomie der Sprachen, Sprachenpolitik. Also zum Beispiel in Indien soll es 1000 Sprachen geben. Aber ja, wenn die Leute miteinander reden, dann natürlich Englisch. Ich meine, das ist natürlich so eine Frage. Ne? Also Humboldt ist da natürlich wichtig, Wilhelm von Humboldt. Ne? Also besonders in seinen Arbeiten über die Indianersprachen. Ne? Der hat ja über Indianersprachen gearbeitet. Und da kommt er ja zu diesem Urteil. Also bis, wenn man so will, theologisch oder auch in der christlichen Interpretation, war ja immer Babel ein Fluch, ne? Sündenfall, Sprachverwirrung. Also, dass es viele Sprachen gibt, ist Zeichen der Sünde. So, von daher immer Tendenz zur Uniformisierung, zur sprachlichen Uniformisierung. Also Latein im ganzen Mittelalter natürlich. Ne? Vormals Hellenismus, Griechisch. Ne? Also Griechisch-Latein eben waren die beiden Vorläufersprachen. Ne? Und heutzutage natürlich Englisch. Ne? Aber vormals schon gab es zum Beispiel Französisch im 18. Jahrhundert. So als diese Einheitssprache. Aber immer auch deshalb, weil gleichsam religiös die Einheit mehr galt als die Vielheit. Vielheit galt immer als Zeichen des Verfalls, der Sünde, der Strafe und so weiter. Und zum ersten Mal eigentlich Humboldt in der Philosophie, es gibt natürlich schon Ansätze bei Hamann dazu, aber Humboldt sagt, ja, okay, der zweite Sündenfall, Babel, klar, es gibt Babel, Sprachverwirrung, aber es gibt auch in der christlichen Theologie Pfingsten. Was ist Pfingsten? Pfingsten ist die Erscheinung des Heiligen Geistes und der Heilige Geist versteht alle Sprachen. Ne? Alle reden in ihren Zungen, in ihren Sprachen, aber der Heilige Geist oder die Gemeinschaft der Jünger versteht. Ne? Das ist natürlich auch wieder eine Parabel letztlich, also ein Gleichnis. Ne? Also biblische Gleichnisse darf man natürlich niemals wörtlich nehmen. Darin wird etwas ausgedrückt. Und Humboldt hat ja daraus geschlossen, ja, allen Menschen ist die gleiche Fähigkeit zur Sprache eigen. Ne? Also die Sprachfähigkeit macht den Menschen mit aus. Auch wenn die Sprachen unterschiedlich sind. Ne? Weil aber alle Menschen die Fähigkeit zur Sprache haben, wenn auch jeder eine andere oder viele eine andere Sprache haben, so ist doch gerade deshalb im Zeichen von Pfingsten die Möglichkeit gegeben, die anderen Sprachen zu lernen. Ne? Also Sprachen kann man lernen. Und gerade in dieser Zeit, also erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, beginnt ja diese Bewegung, Champollion entziffert die Hieroglyphen in Ägypten. Nicht? Zum ersten Mal kann man Hieroglyphen lesen. Nicht? Man kann damit ägyptische Dokumente lesen, nicht? Was man nicht konnte vorher. Nicht? Also die Obelisken, die Zeichen und das alles. Man entziffert alle vorhergehenden Sprachen. Also zum Beispiel die Keilschrift bei den Mesopotamiern und so weiter. Also die Möglichkeit, dass man alle Sprachen lernen kann, das ist eigentlich ein ungeheurer Auftrieb für die Philologie im 19. Jahrhundert. Und an diesem Ursprung steht Wilhelm von Humboldt. Nicht? Sprachen kann man lernen, weil alle Menschen die Fähigkeit haben, zu sprechen, eine Sprache zu haben. Und jede Sprache, das kann man schon bei Humboldt lesen, bei dieser Untersuchung der primitiven Indianersprachen, nicht? Jede Sprache hat auf ihre Art die Fähigkeit, eine ganze Welt auszudrücken. Nicht? Also, ob es jetzt Substantive gibt oder keine. In Indianersprachen gibt es nur Verben, zum Beispiel, in manchen. Es gibt gar kein Subjekt, kein Objekt. Es gibt nur Regen, regnet oder schneit oder sozusagen Geschehen wird benannt gleichsam. Trotzdem ist diese Sprache, ja, eine Sprache, die in dieser Welt, nicht, in der gegebenen Welt der Indianer, das alles ausdrücken konnte. Also das ist eigentlich so diese Humboldtsche Version, und das ist natürlich, da steckt die Möglichkeit der Übersetzung drin. Also könnte man sagen, diese Idee der Übersetzung am Ende von Benjamin ist eigentlich diese Aktualisierung, also einer Idee, die schon bei Humboldt und ja, bei Humboldt, Wilhelm von Humboldt insbesondere, 100 Jahre zuvor gegeben war. Freilich, bei Benjamin ist es nicht nur Übersetzung von einer Sprache in die andere, nicht? Sondern es ist sozusagen, wie aus diesem Aufsatz ja hervorgeht, nicht? Die Zerrissenheit, Spaltenheit der verschiedenen Sprachen und so weiter, der Kunstsprachen, der ja, Sprachen der Natur und so weiter, all das soll wieder durch Übersetzung irgendwie in eine gemeinschaftliche Perspektive gebracht werden. Nicht?
Entschuldigung.
Ja.
Ich möchte nach dem Begriff Spielraum fragen. So so aus Montagetechnik
ist
jetzt etwas Neues. So,
ja.
Hat Benjamin gesagt, ganz spät.
Ja.
Das sieht ganz anders als die ideale Gemeinschaft,
ja,
die Sprachtheorie
in
diesem Aufsatz. So, wie beziehen Sie sich aufeinander?
Natürlich, also Montage kann man ja nicht allein nehmen. Ne? Wenn von Montage gesprochen wird, dann ist ja immer zugleich auch eine Vorstellung von Sammlung vorhanden. Sammlung. Ne? Also die Dinge, die Elemente, sagen wir, die in der Montage zusammenkommen, ja, aus ganz entfernten Bereichen, Bruchstücke von dort, von dort, von dort, kommen zusammen. Das heißt, Voraussetzung jeder Montage ist ein gemeinsamer Raum. Ne? Ein Raum der Sammlung oder eine Fläche der Sammlung, wie immer man will. Also deshalb, der Begriff der Montage setzt den Begriff der Sammlung voraus. Genauso wie er voraussetzt den Begriff etwa der Destruktion. Also Destruktion. Ich hole mir das und das und das und das. Ausschnitte, Zitate, Bruchstücke, ne, hole ich. Und setze sie zusammen. Ich montiere sie. Ne. Aber Montage benötigt sozusagen einen Schauplatz oder einen Raum oder eine Folie oder eine Fläche, auf der montiert wird. Ne? Also es muss ja irgendwo zusammenkommen. Und das ist ja der Punkt. In Raum und Zeit zusammenkommen. Es kann aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Räumen kann es kommen. Ne? Aber es muss hier und jetzt in einer bestimmten Gegenwart, an einem bestimmten Ort zusammenkommen. Ne? Also in gewisser Weise natürlich die Kunstsammlung, ein Museum, ist ja Vorläufer letztlich davon. Nicht? Also in einem Museum kommen auch Bilder aus ganz unterschiedlichen Herkünften zusammen, meistens. Nicht? Und heutzutage gibt es ja auch die Kunst der Ausstellung. Documenta jetzt in Kassel, jetzt demnächst eröffnet. Also das ist immer spannend, wie die da die Sachen so zusammenstellen. Nicht? Ja. Also deshalb, Montage benötigt so eine bestimmte Form gemeinschaftlichen Raums. Ja, da Das ist natürlich die Verbindung. Dinge, die entfernt sind, kommen in die nächste Nähe. Also insofern Nähe und Ferne spielt hier eine wichtige Rolle. Nähe, Ferne. In die Nähe werden sie gesetzt. Aus der Ferne können sie kommen. Deshalb, der Monteur ist sozusagen jemand, der ja, natürlich ein Sammler ist. Er muss erst einmal sammeln, die Dinge. Und dann natürlich ein Konstrukteur. Also Destrukteur, Konstrukteur, Sammler. Das trifft hier zusammen, nicht bei der Montage. Also insofern ist die Montage natürlich eine besondere Technik, aber nicht also fundamental verschieden von dem, was hier eigentlich gesagt wird. Also sie stoßen sich natürlich daran. Man denkt bei Montage an, was weiß ich, Eisenstein, Film, an Industrie, an also Metall, an solche Dinge, nicht? Aber hier dagegen haben wir eine ganz theologisch-romantische Sprachwelt, nicht? In der nichts Technisches hineinreicht. Hier, natürlich. Aber der Abstand ist nicht so groß. Also die Montage wäre ein besonderer Fall solcher. Ja, es ist auch eine Arbeit der Übersetzung, natürlich. Übersetzen. Im Deutschen gibt es ja auch dieses Wort übersetzen, kann zwei Bedeutungen haben. Also ich übersetze einen Text und ich setze über. Verstehen Sie? Ich setze über. Also über den Fluss setzen. Oder über ein Meer setzen. Also einen Abstand überwinden. Ne? Etwas übersetzen. Nun, bei dem Perfekt wird es deutlich. Ich habe übergesetzt. Ich habe übersetzt. Also ich habe einen Text übersetzt und ich habe nach England übergesetzt. Das ist so noch einmal ein bisschen unterschiedlich, die zwei verschiedenen Bedeutungen. Ja. Aber ursprünglich natürlich bedeutet übersetzen auch von hier nach dort. Also diese Deplatzierung, übersetzen, das ist richtig. Und insofern natürlich sind der Monteur, der also hier, dort, dort nimmt und zusammensetzt, ist da wirklich eine ähnliche Bewegung. Ja. Also der Monteur ist sozusagen ein moderner Übersetzer, könnte man sagen, nicht? Ja. Der eben mit also modernen Materialien gleichsam arbeitet.
Ja, ja, ja. Zum Grund des Sprachverfahrens, ist die Erkennung für den Verfahren schon in wirklichen schöpferischen Sprache, in der schöpferischen Sprache liegt. Also nach Benjamin Smalik, irgendwie hat er ein Zitat hineingesetzt, aus der Bibel am 7. Tag, und gesagt, es ist gut.
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Also hier könnte man jetzt mit Gnosis und mit gnostischen und demiurgischen Modellen kommen, ja. Also Tatsache ist, dass Benjamin nicht weiter das verfolgt. Das ist nicht so sein Thema. Ja, aber das ist natürlich ein Streitpunkt, ob jetzt Gott die Welt gut gemacht hat oder ob er sich getäuscht hat. Also später später hat Benjamin zum Beispiel an wichtiger Stelle Origenes zitiert und sich darauf bezogen, also auf diese Vorstellung der Apokatastasis, also griechisch Apokatastasis, das heißt eigentlich alle werden gerettet. Niemand darf also untergehen. Ne? Also wenn Gott sozusagen, das ist natürlich das Ende der Geschichte jetzt sozusagen, am Urteil ist da die Problematik. Aber diese Kritik ist immer da bei Benjamin. Ne? Also Gott hat nicht am Anfang alles richtig gemacht und am Ende wird er auch nicht alles richtig machen. Ne? Entgegen dem, was die Kirche und die Orthodoxie sagt. Ne? Also wenn man das vom Ende her nimmt, da ist es ganz deutlich, da spricht Benjamin ganz deutlich dagegen. Nicht? Also entweder alle werden gerettet oder niemand. Ne? Das ist natürlich diese Vorstellung von Origenes. Und der wurde ja als Ketzer dann also aus der Kirche ausgeschlossen. Nicht? Also er zählt nicht zu den Patres, wie Augustinus und so weiter damals. Seine Idee war, ja Gott, wenn Gott gerecht ist, dann darf er niemand untergehen lassen. Ne? Er muss sozusagen zwar teilen, Gerechte, Ungerechte, aber dann noch einmal unter den Ungerechten noch einmal teilen, Gerechte, Ungerechte. Und so, ja, in infinitum, sagt also Origenes. Also bis ins Unendliche muss er dieses weiter betreiben. Ne? Man darf nichts aufgeben. Das ist Benjamin. Und das ist natürlich wie Karl Kraus in der Sprache. Man darf die Sprache, Karl Kraus wird natürlich auch sehr wichtig für die Sprachtheorie dann, ne? Für die zweite Phase der Sprachtheorie. Also man darf niemals einen Text gleichsam, also die Reinigung eines Textes aufgeben. Ne? Jeder Text ist wert eigentlich, gerettet zu werden. Ne? Und das ist eigentlich so diese Geschichte, ne, bei der Sprachkritik da, ne, als Konsequenz. Aber jetzt zurück zu der Frage von Anfang, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Also bei Benjamin gibt es, also explizit kann ich mich ja nichts erinnern, dass er also so deutlich eine Kritik formulieren würde. Ne? Freilich, er zitiert natürlich demiurgische und gnostische Quellen auch. Das heißt in dem Sinne eben, ja, dass die Erschaffung der Welt eben nicht so gut war, wie es am siebten Tag schien, nicht? Sondern eigentlich, ja, sehr vieler Nachbesserungen hätte bedürft, nicht? Aber an dem Punkt ist er also weniger explizit. Also ich muss allerdings auch sagen, dass ich jetzt diese Schiene nicht so verfolgt habe wie die zweite, nicht? Also vom Ende der Geschichte her. Die Frage eben der Rettung, nicht? Weil das ja auch für Benjamin viel zentraler ist. Also er ist ja kein Ursprungsphilosoph in dem Sinne. Was am Ursprung war, ist ohnehin in der Überlieferung eigentlich, also das Original ist verloren. Ne? Es gibt nur die Überlieferung. Ja. Es gibt nur gleichsam die Übersetzung, um es deutlich zu sagen. Ne? Deshalb, was am Anfang war, ja, das ist ein Gerücht, wie es dann mal bei Kafka immer im Zusammenhang mit Kafka heißt. Ne? Wir wissen nicht, was am Anfang war. Das können wir nicht wissen. Wir wissen es nur aus der Überlieferung, nicht? Und die Überlieferungen sind divergierend. Nicht? Ja. Deshalb, ja, wahrscheinlich würde ich mal schließen, hat aus dieser Überlegung heraus Benjamin dieser Frage des Ursprungs, also unabhängig von der Überlieferung, keine Bedeutung zukommen lassen. Ja. Es ist nur eine Frage der Überlieferung. Ja. Der Ursprung ist eben nur im Strudel nicht zu fassen.
Mit dem Titel Die Aufgabe des Übersetzers, ja, erinnere mich an einen Begriff vom Neukantianismus, also unendliche Aufgabe. Ja. Und unendliche Aufgabe bedeutet beim Neukantianismus ein unerreichbarer Zweck. Und bei Benjamin bedeutet diese Aufgabe wahrscheinlich ja, sozusagen die reine Sprache. Und ja, auch in diesem Aufsatz über das Programm der kommenden Philosophie hat Benjamin erwähnt, und zwar einen Versuch vom Neukantianismus, den Unterschied zwischen Anschauung und ja, Verstand aufzuheben. Und diese Tendenz kann man auch in dem früheren Aufsatz der Sprache finden. Also ja, zum Beispiel mit dem Begriff vom Medium kritisiert Benjamin latent ein kantisches Schema vom Subjekt und Objekt wahrscheinlich. Und zwar ja mit dem Namen von Hamann hat er auch das angespielt, meiner Meinung nach. Und ja, dieser Begriff von Aufgabe ist meiner Meinung nach sehr wichtig beim jungen Benjamin. Und ich möchte nun fragen, kann man auch in dem Hintergrund von seiner Übersetzungstheorie einen Einfluss von Neukantianismus finden?
Ja, gewiss. Also ich habe schon vorhin einmal versucht, diesen Unterschied. Also Aufgabe, etwas ist aufgegeben, ist nicht gegeben. Ne? Also nicht gegeben, sondern aufgegeben. Ne? Nun, wenn man das im Rahmen des, im Rahmen Kants oder auch des Neukantianismus dann sieht, ja, dann muss man natürlich sofort an den Begriff der regulativen Idee denken. Nicht? Also die Unterscheidung, fundamentale Unterscheidung zwischen konstitutiven Ideen und regulativen Ideen. Also konstitutive Ideen gibt es nach Kant nur in der Mathematik. Nicht? Also dort ist sozusagen, weil es gleichsam keinen Widerstand gibt der Sinnlichkeit oder also keinen materiellen Unterschied oder keinen materiellen Widerstand. Deshalb ist die Mathematik das, was sie ist. Ganz banal gesagt. Ne? Ne? Und mehr ist nicht. Ne? Dagegen aber, sofern man in die praktische Vernunft hineingeht, dort gibt es ja keine konstitutiven Ideen, sondern die konstitutiven Ideen werden ein Widerspruch zur Freiheit, also des Subjekts oder des Menschen. Nicht? Insofern, weil Freiheit der absolute Ausgangspunkt bei Kant ist, die Spontanität der Apperzeption, nicht? Das ist die Freiheit. Deshalb kann es gar keine konstitutiven Ideen geben. Deshalb kann es nur regulative Ideen geben. Das heißt, es kann, so könnte man sagen, Kant hat diesen Begriff nicht in der Weise benutzt, kann es nur Aufgaben geben, nicht? Für den freien Menschen. Natürlich, bei Kant gibt es die Antinomien dann, die transzendentalen Ideen, nicht? Also diese unauflösbaren Widersprüchlichkeiten, die natürlich durch Bestimmtheit und Freiheit vorgegeben sind. Aber jetzt zum Neukantianismus. Der Neukantianismus hat daraus natürlich Geschichte auch, also den Raum für Geschichte, ne? Also eröffnet, gesehen. Also historische Vernunft, nicht? Also wie ja schon, also auch Diltai und solche Leute sich das überlegt haben. Historische Vernunft ist ja etwas, was sich erst prozesshaft vollzieht. Nicht? Deshalb kann es gar nicht gegeben sein. Also Prozesshaftigkeit und Freiheit sind zwei Begriffe natürlich, für Geschichte auch. Von daher natürlich kommt jetzt die Frage, was soll? Nicht? Unterschied zwischen sollen und sein. Von daher natürlich die Bedeutsamkeit des Sollens bei den Kantianern. Etwas soll sein. Das ist sozusagen ein Gebot. Deshalb auch ja, bestimmte dann Formen, etwa der kategorische Imperativ, ne, als besondere, besonders deutliche Form. Aber in der Tat, das wurde ja auch dann immer wieder auch kritisiert, also in den 20er Jahren, nicht? Die Kantianer bleiben immer beim Sollen stehen. Ne? Was sollen, was soll sein, und damit ist es dann vorbei. Ne? Also das ist natürlich Heidegger der absolute Kritiker gewesen. Ne? Also vom Sollen zum Dasein. Nicht? Also die Kantianer vergessen sozusagen das existenzielle Moment, nicht? Und bleiben in diesem Himmel des Sollens und der Aufgaben sozusagen stehen. Aber Benjamin versucht ja, also da rauszukommen. Nicht? Diese Aufgabe ist ja nicht einfach ein Sollen, sondern sie wird entwickelt aus einer bestimmten Darstellung des Zustandes, also der Welt. Daraus wird die Aufgabe abgeleitet. Also insofern ist die Aufgabe bei Benjamin nicht am Anfang, also etwa eine Vernunft würde sich verständigen durch Vertrag oder durch Konvention und so weiter und dann eben zu einem Ziel, zu einer regulativen Idee kommen, die dann als Regel für Handlungen und so weiter vorausgegeben wäre. Nein, so ist es ja nicht, ne? Sondern im Gegenteil, sozusagen die Aufgabe wird aus der Konstitution, nicht, des Umfeldes, nicht, geschlossen. Also insofern wäre das, man kann sagen, es ist an der Grenze zu schon bestimmte Hegelsche Elemente spielen mit, bestimmte Husserlsche phänomenologische Begriffe spielen mit, nicht? Also es ist, das ist eben die Schwierigkeit dann bei Benjamin, weil er sich nicht an die schulphilosophischen Begriffe hält. Ne? Aber naja, man kann immerhin sozusagen bestimmte Dinge ausschließen, man kann bestimmte Dinge betonen, aber so eindeutig ist das natürlich nicht zu machen. Ne? Aber im Übrigen, ich meine, Aufgabe ist natürlich wunderbar, weil das wird ja auch später dann deutlich. Also Aufgabe bedeutet ja auch Selbstaufgabe, nicht? Zum Beispiel. Die Aufgabe des Übersetzers ist Aufgabe in vielerlei Hinsicht. Ne? Also es ist in diesem Sinne, also als regulative Idee eine Aufgabe, es ist aber auch sozusagen die Aufgabe der eigenen Intention, des eigenen Wollens, nicht? Also eine Art von Verzicht, nicht, auf die eigene Intention, nicht? Ein sozusagen Eintreten in dieses Überlieferungsgeschehen, könnte man sagen, nicht, ja, im Dienst gleichsam an dieser Übersetzbarkeit, also
ja, Benjamin hat Hermann Cohen, von Hermann Cohen Abstand genommen.
Yeah.
Ja. Der neue kantianische Gedanke hat er auch ein bisschen kritisiert. Yeah. Deswegen nicht ganz nah. Aber zum Beispiel die Aufgabe zur Dinge an sich oder ja. die Aufgabe zur reinen Sprache so gedacht. Mhm. Weil wir mit Sprachtheorie mit der Erkenntnistheorie sich verbinden.
Ja, ja. Mhm.
Das, nur ja. ich habe so eine solche Fantasie bekommen.
Nein, nein, das ist zweifellos schon die richtige, nicht? Ja, ja. Also ich meine, der Abstand zum Neukantianismus wird ja auch schon bei Lukács auch deutlich. Ne? Also zwar hat Lukács versucht, in seiner Heidelberger Ästhetik noch einmal eigentlich so den Höhepunkt des Neukantianismus zu schaffen, ne? Als Ästhetik. Aber er hat das nie veröffentlicht. Und das ist erst in den 60er Jahren dann gefunden worden in einem Koffer. Und hat dort, weiß ich, 50 Jahre geschlafen. Und dann kam diese frühe Heidelberger Ästhetik heraus. Ja, das ist eigentlich sehr interessant, weil dort ist so der Versuch, naja, also diese... Das ist 1917, fast zur selben Zeit wie Benjamin geschrieben da. Das ist der Versuch, also Phänomenologie und Neukantianismus ganz rigide zusammenzupacken. Aber das hat keinen Ausweg gegeben. Und ich meine, der Weg, der dann sich geöffnet hat vom Neukantianismus aus, das ist ja genau dann der Weg eines weiteren Erfahrungsbegriffs. Und den haben wir bei Benjamin ganz explizit dann kurz darauf. Ne? Den haben wir dann auch bei Lukács natürlich und den haben wir auch sogar eben bei Cassirer. Ne? Also in seinem Hauptwerk dann Philosophie der symbolischen Formen oder Hinwendung zum Mythos und solche Dinge. Ne? Also wo man versucht, die mehr Erfahrung zuzulassen und nicht nur einen bestimmten Typus, also von Erfahrung, wie er so kantianisch, neu kantianisch definiert gewesen ist. Das ist eigentlich der Weg hauptsächlich. Und natürlich auch in der Sprachphilosophie. Von daher, die Sprachphilosophie wird auch wichtig. Und natürlich auch die Ethnologie in der damaligen Zeit, darf man nicht vergessen. Also man kommt sozusagen von diesen Normativen weg. Von diesem zuerst die Norm und dann so. So. Sondern umgekehrt, man versucht gleichsam die Herausbildung von Normen selber zum Thema zu machen. Oder anders gesagt, die Frage von Genesis und Geltung. Nicht getrennt, sondern, also wie es die Kantianer gemacht haben, ne, sondern zusammen zu behandeln. Und dann natürlich Benjamins Frage der Konstitution. Also was ist Ursprung? Dann wieder. Die Frage nach dem Ursprung ist genau die Frage nach der Konstitution, die sozusagen hinter die Geltung versucht zu gehen. Also deshalb natürlich der Ausgangspunkt, aber bleibt ganz gewiss diese neukantianische Herrschaft, so könnte man sagen, an den deutschen Universitäten um die Jahrhundertwende. Das ist natürlich deutlich. Ja. Ja, ja, jetzt müssen wir irgendwann aufhören.